Herzlich willkommen zur dritten Episode von Die vierte Dimension. Genau. Raphael hat es schon angekündigt im Lobpreis. Es geht um Sprache. Wir befinden uns in einer Gottesdienstreihe, wo es um das Reich Gottes geht. Jesus, als er auf der Erde lebte, hat immer wieder davon gesprochen, siehe, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Was meint er damit? Was heißt Reich Gottes? Ist das was Geografisches? Womit hängt das zusammen? In dieser Gottesdienstreihe gehen wir jeweils an jedem Sonntag auf verschiedene Aspekte dieses Reiches Gottes ein. Heute geht es um einen besonderen Aspekt, da geht es um den Aspekt der Sprache. Und zwar, es gibt tatsächlich, werdet ihr gleich sehen, eine Sprache des Lebens und eine Sprache des Todes. Das klingt jetzt erstmal etwas spooky, aber relax, wenn du sagst, schau schon mal an. Mal sehen, wie du in einer halben Stunde darüber denkst. Es ist bemerkenswert. Nur wir Menschen haben eine komplexe Sprache. Tiere kommunizieren auch, aber bei weitem nicht so komplex, wie das bei Menschen der Fall ist. Und die gesamte moderne Philosophie bzw. die Forschung, wo es um die Funktionsweise von Sprache geht oder die Funktionsweise auch unseres Denkens, kommt zu dem Schluss, wie wichtig unsere Sprache dafür ist, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir die Welt sehen, wie wir über die Welt denken. Das ist ohne Sprache kaum möglich. Es ist bemerkenswert zu beobachten, dass bei Einsiedlern, die also jenseits oder fernab von der Zivilisation leben, wie sie viel weniger Schlaf brauchen. Aus welchem Grund? Ihr Gehirn ist relaxed. Es muss bei weitem nicht so viel verarbeiten in der Nacht, wie wir, die wir den ganzen Tag von Kommunikation umgeben sind. Verbal, nonverbal, lesen, hören. Vieles unseres Hirntraffics ist durch Sprache verursacht. Das heißt, Sprache hat eine ganz große Bedeutung in unserem Leben. Und wenn wir jetzt im Rahmen einer Predigt, eines Gottesdienstes, über Sprache nachdenken, dann ist festzuhalten, dass Worte in der Bibel von vorne bis hinten eine hohe Bedeutung haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Bibel die Heilige Schrift genannt wird oder Wort Gottes. Und das wird gleich am Anfang der Bibel finden, wie Gott gehandelt hat. Und das ist nicht selbstverständlich aus folgendem Grund. Es gibt viele Traditionen, viele Mythen, wo das Schweigen den höchsten Wert hat. Das stille Versenken ist mehr wert als das Reden oder die Kommunikation. Und das ist bei der Bibel anders. Dort misstraut man dem menschlichen Wort, weil es vielleicht Lug und Trug wäre, weil es menschlich ist. In der Bibel ist das anders. Da hat die Sprache eine hohe Bedeutung. Und woher kommt dieser Glaube? Woher kommt diese Überzeugung, dass Sprache, dass Kommunikation, das Reden wichtig ist? Wir sehen gleich am Anfang der Bibel, wenn wir die erste Seite der Bibel aufschlagen, Genesis 1, 1. Mose 1, im Schöpfungsbericht, da sehen wir, dass Gott, was tut als erstes? Er spricht. Und das ist doch schon bemerkenswert. Wir sind zwar Dichter und Denker, wie Raphael gesagt hat, als Volk, aber man könnte sich die Schöpfung doch auch anders vorstellen. Gott muss ja gar nicht reden dabei. Er kann ja auch wie ein Handwerker einfach sein Ding machen. Das heißt, er nimmt einen Klumpen Ton oder irgendwas, modelliert daraus die ganze Welt und daraus wird die Welt. Aber Gott sprach. Oder er könnte auch ein Bild malen, jetzt mal vorgestellt, er könnte einfach ein Bild malen und dann mit dem Finger schnippen und plopp, das Ding wird Realität, wird eine Welt. Aber Gott macht das anders. Gott spricht. Das heißt, gleich am Anfang der Bibel finden wir, dass Sprache etwas Wichtiges ist. Wie war das bei den Menschen, als Adam geschaffen wurde? Adam wurde geschaffen und was ist mit das Erste, was er macht? Er redet. Er bekommt von Gott den Auftrag, die Tiere zu benennen. Das geht schwer ohne Sprache. Ich stelle mir Adam nicht so vor, dass er in seiner Ecke saß oder am Feuer saß und sich Gedanken gemacht hat, wie könnte man denn das nennen? Und das lief nur in Gedanken ab. Er hat das wahrscheinlich ausgesprochen. Er hat geredet. Und dann, als Eva geschaffen wurde, was sagt Adam dann als allererstes? Yeah, endlich eine wie ich. Die ganzen Tiere hat er begutachtet und gemerkt, ist nichts für ihn dabei. Und als Eva dann geschaffen wurde, sagt er, endlich eine, so wie ich bin. Und dann macht er etwas Bemerkenswertes. Er spricht nämlich Worte über sie aus, in ihr Leben aus. Eine wie ich. Und sagt, hey, diese Frau ist es wert, dass ein Mann, Vater und Mutter verlässt und ganz mit ihr zusammen ist und eins mit ihr wird. Und das ist etwas Bemerkenswertes, denn diese Worte, die Adam ausspricht, die haben Bedeutung und Gewicht. Das heißt, die ersten Worte, die er in den Mund nimmt, sind Worte, die Wertschätzung ausdrücken, die Würde in jemanden hineinsprechen und die eine ganz besondere Bedeutung für jemand haben. Adam ist eingesetzt, um über die Schöpfung zu herrschen. Das finden wir gleich am Anfang der Bibel. Herrschen kann ein bisschen negativen Touch haben. Nicht alle Herrscher sind toll. Das haben wir auch in der letzten Woche gemerkt. Aber was Gott meint mit Herrschen, ist eine gute Herrschaft. Ein sich um die Schöpfung kümmern. So wie Gott die Welt erschaffen hat, wie er sie gut geschaffen hat, ist Adam dafür zuständig, über die Welt im positiven Sinne zu herrschen und die Welt sich untertan zu machen. Das heißt, sie zu erforschen, ihre Funktionsweise herauszufinden und zu merken, hey, wie läuft denn das Ganze hier? Wie kann ich Nutznießer davon sein? Wie kann ich mich im guten Sinne um sie kümmern? Und seine Autorität als Mensch, als Adam, als der Kümmerer, als der Herrscher, besteht darin, dass er mit Gott übereinstimmt. Das heißt, dass er in Gottes Sinne sich um die Welt, um die Schöpfung kümmert. Und das finden wir auch heute noch. Wenn wir uns in Gottes Sinne um die Schöpfung kümmern, um die Welt kümmern, dann geht es der Schöpfung gut. Wenn wir uns in Gottes Sinne um Menschen kümmern, dann geht es Menschen gut. Die meisten Menschen, vielleicht von euch, ihr kennt den Bericht, wie die erste Sünde in die Welt kam. Wie ist das geschehen? Was hat eine zentrale Rolle gespielt? Eine zentrale Rolle hat Sprache gespielt. Die Schlange hätte ja sonst was machen können für Eva. Sie hätte an anderen Bäumen rote Pfeile malen können. So nach dem Motto, dort ist der Baum, von dem ihr nicht essen dürft. Komm, lasst uns mal dahin gehen. Und dann anfangen sie zu verführen. Sie hätte Düfte ausströmen können oder irgendwas. Aber was macht die Schlange? Sie spricht. Sie redet mit Eva. Sie verwendet Worte. Hat Gott wirklich gesagt? Und das ist eine Formulierung, die ist gar nicht mal so unbekannt. Auch für mich selber. Vielleicht kennst du die Formulierung, vielleicht hast du das dich auch schon gefragt. Hat Gott wirklich gesagt? Ist das wirklich so? Steht das wirklich in der Bibel? Kann das so stimmen? Kann es wirklich diese Wahrheit geben? Und die Schlange konfrontiert Eva. Nicht so offen. Nicht im Sinne von, ach komm, Gott gibt es nicht. Oder Gott ist nicht gut. Sondern sie hinterfragt wieder die Worte Gottes. Wieder stehen die Worte, wieder steht Sprache im Vordergrund. Das heißt, indem die Schlange spricht, kritisiert sie oder hinterfragt sie die Worte. Sie arbeitet mit Sprache und attackiert die Worte Gottes, die Sprache Gottes. Und hier sieht man, dass Sprache eine hohe geistliche Bedeutung hat. Und an der Stelle kam dann der Wurm rein. Und das Ergebnis ist, Adam und Eva misstrauen Gott durch Sprache, durch das Einfallstor Sprache. Und plötzlich ist es mit der Autorität, mit Adams Autorität dahin. Der Plan Gottes mit dem Menschen, nämlich, dass sie fürsorglich über die Erde herrschen, der ist an der Stelle zu Ende. Das ist vorbei. Da zerbricht was, da geht was kaputt. Und wir sehen das ja heute, dass es Menschen gibt, die kümmern sich eigentlich einfach nicht gut um die Schöpfung. Die leben in der offenen Konfrontation zu Gott. Und wir merken, hey, da ist was nicht Gutes. Wir haben das alle schon beobachtet. Und dieses Grundmodell, dass Adams Autorität in der Übereinstimmung mit Gott im Leben mit Gottes Sinn besteht, das gilt auch heute noch. Mit Jesus Christus, mit dem Reich Gottes, ist nicht der absolute Paradieszustand wieder auf die Welt gekommen. Das ist erst Zukunft, das kommt mit dem neuen Himmel und mit der neuen Erde. Aber seit Jesus für die Sünden von Menschen gestorben ist, seitdem er wieder auferstanden ist, seitdem er das Reich Gottes etabliert hat, kann er vom Sündenfall erlösen. Und jemand, der daran glaubt, der darin lebt und der sagt, Jesus, ich glaube das, du bist der Herr meines Lebens, ich kapituliere vor dir, weil ich weiß, ohne dich kann ich vor Gott nicht gerecht werden. Jeder, der das tut, bekommt durch Jesus eine ganz neue Position im Leben. Und das ist nicht nur eine Position, dass ich künftig in den Himmel komme, sozusagen mein Ticket in den Himmel, sondern das ist eine neue Position im Leben hier auf der Erde. Ich möchte einen Bibelvers dazu lesen, der steht in Römer 5, Vers 17. Ich glaube, es müsste auch hier stehen. Römer 5, Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung, das ist etwas sperriges Deutsch von Paulus, das hat Paulus so an sich, Römer 5, Vers 17. Findet ihr die Folie? Boah, das ging schnell. Römer 5, Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Christus. Also wer an Christus glaubt, um das mal kurz zusammenzufassen, wer an Christus glaubt, wer mit Jesus lebt, das fängt nicht erst an im Himmel, wenn die Person irgendwann in den Himmel kommt, sondern wird im Leben mit Christus herrschen. Unsere Gottesdienstreihe basiert ja darauf, dass Jesus das Reich Gottes verkündet hat. Und das ist kein Set von Regeln. Er hat nicht gesagt, ihr sollt alle bessere Menschen werden. Und stattdessen hat er uns mit einer ganz anderen Realität konfrontiert, mit einer unsichtbaren Realität, mit einer Realität des Reiches Gottes, mit der Königsherrschaft Gottes. Und wir haben gesehen, was dort für Prinzipien gelten. Und so, heute sehen wir uns an, welche Rolle spielt Sprache, das gesprochene Wort, in diesem ganzen Ding? Es gibt ein Gesetz im Reich Gottes, einen ganz hohen Wert im Reich Gottes. Und dieser hohe Wert im Reich Gottes, der ist Glaube. Niemand kann Gott gefallen, ohne zu glauben. Glaube ist einer der höchsten Werte im Reich Gottes. Und der Glaube auch an das, was man nicht sieht. Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wenn man etwas sieht, ist es kein Glaube mehr. Glaube ist etwas, ist der Glaube an etwas Unsichtbares. Wir stehen fest darin. Wir stimmen überein damit. Wir haben gesehen, dass als Gott die Welt geschaffen hat, dass Sprache eine große Rolle spielt und dass Sprache etwas Schöpferisches ist. Sprache bringt etwas hervor, sie ruft etwas ins Dasein. Manchmal neigen wir dazu, Sprache zu unterschätzen. Das ist Schall und Rauch, Worte sind Schall und Rauch, das ist alles nur Blabla oder es sind nichts als leere Worte oder Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. In der Bibel finden wir, dass Sprache eine starke geistliche Bedeutung hat. Und man kann es sogar so sagen, es gibt diese Sprache des Lebens und Sprache des Todes. Sprache kann beides sein. Deine Worte, die können beides sein. Die Worte, die du in den Mund nimmst, können Worte des Lebens sein oder sie können auch Worte des Todes sein. Ich möchte anhand von ein paar Bibelstellen das beleuchten. Zuerst eine Bibelstelle aus dem Alten Testament. Da geht es um einen Mann, der heißt Daniel, so wie ich. Und Daniel fastet, er zieht sich zurück, er liest die Bibel. Und er streckt sich nach Gott aus, er betet. Und dann finden wir, dass ein Engel zu ihm kommt, eine ganz besondere Begebenheit. Und dann passiert Folgendes, Daniel 10, Vers 12, das müsste auch mit hier sein. Und er sprach zu mir, also der Engel sprach zu Daniel, fürchte dich nicht, Daniel. Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Diese doppelte Betonung von Worten, die ist an der Stelle nicht selbstverständlich. Diese doppelte Formulierung, erstmal, deine Worte wurden gehört in der himmlischen Welt. Es ist also nicht egal, was du gesagt hast. Es ist nicht egal, was du betest. Deine Worte wurden gehört. Und dann wird nicht gesagt, wegen deiner Leidenschaft bin ich gekommen oder weil du gefastet hast, bin ich gekommen oder weil du dich nach mir ausgestreckt hast, deshalb habe ich mich auf den Weg gemacht, sondern ganz einfach, um deiner Worte willen bin ich gekommen. Also einfach, weil du etwas gesagt hast, bin ich gekommen. Nicht deine Leistung hat mein Kommen verursacht, sondern einfach deine Worte waren es. Und wir sehen eine ähnlich starke geistliche Bedeutung von Worten in Psalm 8. Psalm 8, Vers 3, dort heißt es, Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf den Himmel. Und dann kommt ein besonderer Satz. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet. Hallo? Kinder, Säuglinge? Macht gegründet? Worte sind etwas Besonderes. Worte haben Macht. Die Bibel zeigt, dass Worte eine hohe geistliche Bedeutung haben. Worte bewegen die geistliche Welt. Und dann eine weitere Stelle, wo man sieht, welche starke Bedeutung Worte in der Bibel haben. Wieder eine alttestamentliche Stelle von einem Prophet in Hesekiel 37, Prophet Hesekiel Kapitel 37. Der Prophet hat eine Vision, hat eine Schau. Das ist bei Propheten so, die sehen Dinge, die vor ihrem geistlichen Auge passieren. Und er sieht dort ein großes Feld voller vertrockneter Gebeine, also einfach ein schrecklicher Anblick. Und dann sagt Gott zu ihm, was er sprechen soll. Und das geht so in mehreren Etappen. Und an einer Stelle fordert Gott ihn zu Folgendem auf. Da sagte er, also Gott zu mir, weissage dem Geist, Mensch, weissage und sprich zu dem Geist, so spricht Jahwe, der Herr, komm von den vier Winden her, du Lebensgeist, und hauche diesen Erschlagenen an, dass Leben in sie kommt. Ich, also der Prophet Hesekiel, ich weissagte, wie es mir befohlen war. Da kam der Lebensgeist in sie, sie wurden lebendig und standen auf. Es war ein riesiges Heer. Warum soll der Prophet hier sprechen? Also stellen wir das so vor, der Engel, Gott und der Prophet, die sind so ganz nah beieinander. Und ich stelle mir die Frage, ja, warum soll der Prophet hier reden? Ich meine, im Endeffekt handelt Gott hier. Ich stelle mir dann so die Frage, ja, warum machst du das nicht selbst? Und Prophet, du schaust zu, Gott sagt ihm, du schaust zu, ich zeig dir mal was. Aber Gott sagt zu Hesekiel, sprich. Und Hesekiel spricht. Und dann passiert etwas, dann kommt Leben rein. Wie gesagt, aus der Macht der Säuglinge und Kleinkinder hast du Macht gegründet. Es gibt tatsächlich diese Macht, diese delegierte Autorität, die Gott seinem Volk und seinen Propheten, seinen Fürbittern gibt. Und diese Macht, die besteht in dieser Übereinstimmung. Wie wir es vorhin auf der Folie gesehen haben, ist auch auf der nächsten Folie. Diese Macht, die besteht in der Übereinstimmung. Du kannst eine Sprache des Todes oder eine Sprache des Lebens sprechen, eine Sprache des Unglaubens oder eine Sprache des Glaubens. In der westlichen Welt, wenn man die jetzt mal so ganz platt über einen Kamm scheren kann, haben wir alle ein besonders starkes, eine besonders hohe Konzentration eines Gens. Das ist das sogenannte Rationalistengen. Nach dem Motto, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Oder ich bin da eher Realist. Oder ich schaue mir die Sache mit der Brille der Vernunft an. Oder ich glaube, wir müssen das mal ganz nüchtern betrachten. Und wir neigen dazu zu sagen, ich glaube erst einmal nur, was ich sehe. Da weiß ich, was ich habe. Unsere Realität ist aber geistlich nicht neutral. Unsere Realität, unsere menschliche Realität ist geistlich nicht neutral. Wir denken, die Welt ist, wie sie ist. Fakten, die man zählen kann. Und dann gibt es noch die religiösen Menschen, die glauben zusätzlich noch an Gott. Aber diese Realität ist nicht die Realität. Unsere Realität ist größer. Die hat mehrere Dimensionen, hat mehr als Raum und Zeit. Unsere Realität ist nicht einfach nur die beschreibbaren Fakten, die wir zum heutigen Zeitpunkt mit unseren wissenschaftlichen Methoden erfassen können. Wenn wir die Zeitachse vorspulen, 500 Jahre, werden irgendwann unsere Nachfahren zurückblicken und sagen, Mann, wie konnten die damals nur so kleingläubig oder so blauäugig sein? So wie wir jetzt auf das Mittelalter zurückblicken und sagen, hey Leute, ey, ihr habt so wenig gewusst von der Realität. Aber die Frage nach Gott ist interessanterweise im Laufe der Zeit nicht weniger geworden, nicht kleiner geworden, sodass man alles erklären könnte. Der Eindruck ist eher, je mehr man weiß, desto mehr Fragen hat man. Je mehr man weiß, desto größer ist der Raum für Gott, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass Gott am Ende steht. Und manchmal ist es so, dass einfach diese Aussagen, das müssen wir mal ganz nüchtern betrachten, das sind keine Faktenaussagen, sondern das sind Aussagen, die einfach Zweifel ausdrücken oder die Gott nicht zutrauen oder Gott wenig zutrauen. Die Aussage, ich traue Gott nichts zu, das ist kein Realismus, sondern das ist einfach nur Unglaube. Satan selbst, der Versucher, ist der größte Realist. Wenn du ein bisschen rational gestrickt bist, wird er dir nicht sagen, ab heute glaubst du irgendwelchen Schwachsinn, sondern er wird dir sagen, so und jetzt schauen wir uns doch mal die Fakten an. Und alles, was er tut, ist, glaube nicht, bleib hängen in dem, was du siehst, sei Realist, traue Gott nichts zu, denn das sind die Fakten. Es gibt so diese Sprache des Unglaubens, es gibt diese Sprache des Glaubens, die sich so gegenüberstehen. Und es geht nicht darum, von nun an die Realität zu verleugnen oder die Tatsachen zu verleugnen. Es geht nicht darum, wenn es dir schlecht geht, zu sagen, Halleluja, mir geht's gut. Oder wenn du irgendwo blutest, dass du sagst, in Jesu Namen bin ich geheilt, ich blute nicht, in Jesu Namen bin ich geheilt. Das ist Verleugnung der Fakten. Darum geht es nicht. Aber in der Art und Weise, wie du sprichst, schwingt ein Geschmack des Lebens mit oder ein Geschmack des Todes. Du kannst dieselbe Wahrheit beschreiben, wie sie ist, geprägt von Glauben oder von Unglauben. Du kannst über dieselbe Sache sprechen, mit einem Glaubensstatement oder mit einem Unglaubensstatement. Es geht nicht darum, die Realität zu verleugnen, aber du bist zu mehr berufen, als einfach nur Realist zu sein, weil du ein Geschöpf Gottes bist. Du bist berufen zu einem Weg des Glaubens und zu einem Weg der Hoffnung. Und die Hoffnung bleibt nie nur bei dem stehen, was ist und was man sieht. Wer hofft, ist nie nur Realist, sondern er geht über die Realität hinaus. Nur Realist zu sein, das ist billig. Nur die Probleme der Welt zu beschreiben, das ist relativ einfach. Wir sind berufen, wie Adam, durch Jesus Christus im Leben zu herrschen. Wir sind berufen, nicht nur im Leben zu reagieren auf das, was Wahrheit ist. Je nachdem, wie du von deiner Persönlichkeit her gestrickt bist, kann es sein, dass deine Erfahrung und das, was dich geprägt hat, dass das deinen Horizont beeinträchtigt und dich klein macht und dich gefangen hält in dem, wie du sein solltest. Und wenn das aber zur Begründung wird, dass du nicht mehr glaubst, dann lebst du unter deiner Würde zu dem, zu der Gott dich berufen hat. Denn du bist nicht geschaffen, um im Schatten deiner Vergangenheit zu leben. Zum Beispiel, jemand ist emotional relativ sensibel, hat sehr gute Antennen, was richtig gut ist. Und die Person betritt einen Raum und spürt sofort, was für eine Atmosphäre in dem Raum ist. Ja, irgendjemand geht's schlecht hier, so eine schlechte Stimmung hier. Das kann ja alles sein. Das mag ja so sein. Aber bleib doch nicht bei dem stehen, was du dort wahrnimmst, sondern geh rein und ändere da was, wenn du es schon wahrnimmst. Ja, das mag tatsächlich sein, dass eine schlechte Stimmung ist. Aber Jesus ist stärker als die schlechte Stimmung. Das, was du reinbringen kannst, die Hoffnung, die du reinbringen kannst, die Liebe, die Wertschätzung, ist stärker als die schlechte Stimmung. Und glaube, dass Jesus das ändern kann. Und gerade wenn du hochsensibel bist, wird das eine besondere Herausforderung für dich. Nicht bei der Beschreibung von Problemen stehen zu bleiben, sondern hoffnungsvoll weiterzugehen. Die Probleme anzusprechen, das ist super. Aber mach es in einem Gestus des Glaubens, in einer Sprache des Glaubens und nicht des Unglaubens, der Unmöglichkeit. Nur so wirst du etwas verändern können. Denn mit deinen Worten rufst du etwas ins Dasein. Mit deinen Worten hast du Autorität. Wir finden das bei einem Prophet, der dort so eine kleine Kommunikationsschule von Gott bekommt, gleich am Anfang seiner Berufung. Der Prophet Jeremia, der wehrt sich am Anfang gegen seine Berufung. Und Gott scheint Worte sehr ernst zu nehmen. Und deshalb bekommt Jeremia ein besonderes Training. Im ersten Kapitel Jeremia 1 finden wir ein paar Verse, im Vers 5, die möchte ich mit euch lesen. Da sagt Gott zu Jeremia, noch bevor ich dich im Mutterleib formte, hatte ich dich erwählt. Noch ehe du geboren wurdest, hatte ich dich geweiht. Zum Propheten für die Völker bist du bestimmt. Doch ich, also Jeremia schreibt das der Ich-Perspektive, erwiderte, ach mein Herr, Jahwe, ich kann doch nicht reden. Ich bin ja noch so jung. Und dann sagt Jahwe zu mir, sag nicht, ich bin zu jung. Geh, wohin ich dich sende und rede, was ich dir befehle. Warum sagt Gott das? Warum sagt Gott das? Sag nicht, du bist zu jung. Es ist doch die Realität. Jeremia war jung. Vielleicht konnte er auch nicht gut reden. Vielleicht sind ihm einfach die Worte im Hals stecken geblieben, wenn er vor anderen Leuten sprechen sollte. Warum sagt Gott so etwas? Jeremia beschreibt doch nur die Realität. Ich bin überfordert, ich bin zu jung. offensichtlich ist es nicht unwichtig vor Gott, was Jeremia über sich selbst sagt und auch, was er nicht sagt. Nebenbemerkung. Was ist die Person, mit der du dich am meisten unterhältst und über die du am meisten sprichst? Ich glaube, bei den meisten von uns sind das wir selber. Die meisten von uns sind den Tag über in einem Selbstgespräch mit sich selber, ich will nicht sagen verstrickt, aber beschäftigt. Ja, das ist mir nicht gelungen oder eigentlich müsste ich mal das noch machen und warte mal, da ist mir was entfallen oder das schaffe ich doch sowieso nicht. Und so reden wir den ganzen Tag, also nicht ausschließlich, aber wir reden ganz viel mit uns selber. Das produziert unglaublich viel Hirntraffic. Und das ist normal, dass wir dann viel schlafen müssen und dass wir müde sind. Und das ist gut so, dass wir mit uns selber reden. Aber deine Worte über dich selber, die können Worte des Lebens sein oder können Worte des Todes sein. Oh, ich schaffe das nicht. Ich kriege das sowieso nicht hin. Ich bin sowieso nicht gemocht. Ich sehe sowieso nicht so gut aus. Andere können das viel besser als ich. Das sind Worte des Todes, die du über dich selbst aussprechen kannst. Und was sagt Gott zu Jeremia? Sage nicht, ich bin zu jung. Sage nicht, was du noch nicht bist. Oder sage nicht, bleib nicht bei dem Negativen stehen. Bleib nicht bei deinen Äußerungen stehen. Jeremia soll Prophet werden. Und du bist genauso aufgefordert, die Wahrheit Gottes auszusprechen. Das hat etwas Prophetisches. Und das Prophetentraining bei Jeremia beginnt damit, dass er aufhören soll, etwas über sich zu sagen. Jeremia wird dadurch nicht älter, indem er sagt, ich bin zu jung. Und deshalb soll er auch nicht sagen, ich bin zu jung. Aber warum will Gott denn das? Es gibt mehrere Arten von Sprache, aber ich will zwei Arten von Sprache herausgreifen. Und zwar gibt es zum einen eine rein beschreibende Sprache. Die Husse über dem Tisch ist weiß. Das ist eine rein beschreibende Sprache, ein ganz normales, rationales Statement. Und dann gibt es noch mehr. In der Sprachphilosophie wird das genannt Speech of Acts oder Speech Acts, Sprachakte. Und das sind Worte, die gehen über eine reine Beschreibung hinaus. John Searle hat diese Speech Act Theory entwickelt. Das sind Worte, wenn jemand einen anderen ernennt. Zum Beispiel, wenn jemand ernannt wird zum Hauptkommissar. Ich ernenne dich hiermit zum Hauptkommissar. Das macht nicht irgendjemand, sondern das macht jemand aus der Position der Autorität heraus. Und in diesem Moment haben diese Worte Gewicht. Oder, was vielleicht viele von euch kennen, ich erkläre euch hiermit zu Mann und Frau. Das ist ein Sprachakt. Das ist nicht eine Beschreibung, ihr seid Mann und Frau, ja, sieht man, sondern ich ernenne euch hiermit zu Mann und Frau oder ich erkläre euch hiermit zu Mann und Frau. Das ist ein Sprachakt, in dem der Standesbeamte Kraft seiner Autorität das ausdrückt, ist das, was er sagt, Realität. Auch wenn andere das noch nicht sehen, na, ich sehe dich noch nicht verheiratet. Egal, der Standesbeamte hat das ausgedrückt. Ihr seid Mann und Frau. Und das ist sozusagen die Wahrheit setzen. Das beschreibt nicht einfach nur etwas, sondern geht weit darüber hinaus. Ab sofort gilt Punkt, Punkt, Punkt. Diese Wahrheit mache ich fest. Das verankere ich. Und das ist möglich, weil Gottes Wort authentisch wiedergegeben ist. Es ist gut zu beten und mit Gott im Gespräch zu sein, aber diese Sprachakte, die gehen noch einen Schritt darüber hinaus. Die gehen weiter. Jeremia soll nicht nur sagen, dass er zu jung ist, sondern er soll Worte Gottes dem Volk weitersagen. Und dort ist seine erste Lektion, dass er nicht nur das in den Worten nimmt, in den Mund nimmt, was alles noch nicht ist und was er sehen kann, was die reine, pure Realität ist, die aber ein Unglaubensstatement ist, etwas, was noch nicht da ist, etwas, was bei der reinen Realität stehen bleibt und aber was in der Welt Gottes, im Reich Gottes, in dieser neuen Dimension nicht so viel von Bedeutung ist. Das Wort Gottes ist lebendig und kraftvoll, aber es entfaltet seine Kraft nur. Auch der Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, entfaltet seine Kraft nur durch ein Glaubensstatement. Nur wenn er sich durch den Glauben mit dem Hörer verbindet, dann wird das Wort Gottes kraftvoll, dann bewirkt es etwas. So, und ab jetzt glaube ich das. Ab jetzt höre ich auf mit Gejammer oder mich beklagen oder mit dem Schimpfen, dass andere schuld sind, sondern ich glaube an und fange das auszusprechen. Und das Aussprechen von Worten, das ist wichtiger, als wir meinen. Viele meinen, ja, wir glauben und dann reicht das aus. Ich glaube in meinen Gedanken, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aber wenn du das in Worte formst, wenn du das laut aussprichst, da passiert etwas. Denn was du aussprichst, das ist ein Bekenntnis. Da kommen Worte zum Vorschein, da werden Worte verankert. Und in diesem Bekennen ist Kraft. In vielen Kirchen gibt es in jedem Gottesdienst des Glaubens Bekenntnis. Das ist kein Gebet an Gott, ich glaube an Gott, sondern es ist ein Bekenntnis, es ist ein Glaubensstatement. Hier stehe ich, das glaube ich. Und das hat Kraft. Das hat eine Kraft für dich selber und das hat eine Kraft in die unsichtbare Welt hinein. Und das ist deine Würde. Es gibt keine Verheißung, dass dir nie etwas Schlechtes zustoßen wird. Und es gibt auch keine Verheißung in der Bibel, dass es dir immer gut gehen wird, dass sich alle Menschen nett behandeln werden und dass du körperlich nie leiden wirst. Für diese Seite der Ewigkeit gibt es keine so eine Verheißung. Aber die Verheißung ist, wie wir das vorhin gesehen haben, mit Christus im Leben zu herrschen, durch den Glauben mit dem übereinzustimmen, was Gott sagt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es gibt einen Bibelvers aus den Sprüchen, der das so richtig schön auf den Punkt bringt, dass es Worte des Lebens gibt und dass es Worte des Todes gibt. Und der steht in Sprüche 18, Vers 21. Die Zunge hat die Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt, der genießt ihre Frucht. Deine Zunge hat Macht über Leben und Tod. Du kannst mit deiner Zunge dir selber Urteile aussprechen. Du kannst dir mit deiner Zunge, mit deinem Reden, mit deinem Denken über dich selbst, kannst du dir selber Todesurteile aussprechen. Du kannst deine Karriere mit deiner Zunge killen. Nicht nur vor anderen, sondern auch vor dir selber, vor der unsichtbaren Welt. Du kannst deine Persönlichkeit durch deine Zunge, durch dein Reden kaputt machen. Oder du kannst Leben reinsprechen. Und dasselbe kann mit anderen Menschen geschehen. Was hat Adam gemacht, als er Eva gesehen hat? Es war keine nüchterne Beschreibung. 1,70 groß, oh, anders geformt als ich. Sondern was er am Anfang gemacht hat, er hat etwas in die Frau reingesprochen. Er hat Würde und Leben reingesprochen. Du bist es wert, dass ein Mann Vater und Mutter verlässt. Das ist etwas ganz anderes als eine nüchterne Beschreibung. Das ist ein Sprachakt. Er hat damit etwas festgelegt und sich selbst damit festgelegt. Ich verlasse alles, was mir wichtig ist und wir werden ein Fleisch sein. Wir gehören zusammen. Das ist das, was er in dem Statement gleich festgemacht hat. Er blieb nicht bei der Beschreibung der Realität stehen. Die Beschreibung der Realität war, wow, ein Mensch, so wie ich. Aber er ist weit darüber hinausgegangen und sprach Bedeutung und Würde in sie hinein. Wie ist das? Wie redest du mit anderen? Wie ist das, wenn du ein Problem ansprichst? Wie ist das, wenn du kritisierst? Kommt deine Kritik einem Verdammungsurteil gleich? Scherst du Leute über einen Kamm so nach dem Motto, das wird nie was, aus dir wird nie was und die Situation werden wir nie lösen? Ist deine Sprache geprägt von Ausweglosigkeit, von Tod? Oder kommt durch deine Sprache Leben rein, kommt Wertschätzung rein? Kommt das rein in Menschen, was Gott in Menschen sieht? Für Gott sind Menschen so wertvoll. Und wenn du etwas kritisierst an einer Person, wenn du sagst, das funktioniert nicht, dann mach das mit dieser Wertschätzung. Oder wenn jemand selbst geknickt ist, dann kannst du ihn durch diese Wertschätzung aufrichten. Dann kannst du diese Worte des Lebens, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, ausdrücken, der Herr ist dein Hirte, dir wird nichts mangeln. Es gibt verschiedene Psalmen, die sich dazu hervorragend eignen. Wie redest du als Mann mit deiner Frau? Wie redest du als Mann über deine Frau? Wie redest du als Mann über deine Kinder, über deine Kollegen? Wie sehen deine Selbstgespräche aus als Mann über deine Frau, über deine Kinder, über deine Kollegen, über deine Freunde, über deine Gemeinde, über deine Politiker, was auch immer? Wie sehen sie aus? Was passiert? Welche Worte verwendest du? Denk dran, Worte haben Macht. Die rufen etwas ins Dasein. Und wenn du mit deinen Worten permanent Leute runterziehst, schlecht machst und in deinen Worten verdammst, dann hat das eine Wirkung auf die Menschen. Wenn du stattdessen mit deinen Worten Menschen aufbaust und mit deinen innerlichen Worten Menschen aufbaust, wertschätzend über Worte sprichst, wertschätzend über Situationen sprichst, dann geschieht da drin was. Dann kommt das Leben Gottes in sie rein. Das ist auch der Grund, warum in unserer Gemeindevision zwei Teile sind. Nämlich der erste Teil: aus ganz normalen Menschen werden leidenschaftliche Nachfolger Jesu. Und der zweite Teil: die furchtlos die Welt verändern. Und ein Weg dazu ist durch Sprache, so wie du sprichst. Deine Worte haben Macht. Gottes Worte haben die Welt ins Dasein gerufen. Und die Worte des Adams sind die, die die Erde gestalten sollen. Die Worte des Menschen sind die, die die Erde gestalten sollen. Heute am Sonntag, gleich nach der Predigt, feiern wir Abendmahl. Diese Übereinstimmung, die notwendig ist, Autorität besteht in Übereinstimmung, diese Übereinstimmung kommt nur durch Christus. Nur durch Jesus kannst du mit Gott übereinstimmen, weil du mit Jesus durch das Opfer von Jesus auf der Seite Gottes bist. Ich weiß nicht, wo gerade dein Punkt ist, ob du dich selber ertappt hast und du merkst, hey, meine Kommunikation ist dunkel gefärbt, ist düster. Ich habe anderen Menschen keinen Gefallen getan mit dem, wie ich über sie gesprochen habe, mit dem, wie ich über sie gedacht habe. Vielleicht brauchst du einfach so eine Zeit, wo du sagst, hey, ich muss was bekennen vor Gott, muss um Vergebung bitten, muss das aussprechen. Vielleicht merkst du aber auch, hey, ich habe eine Sehnsucht bekommen nach dieser Sprache des Lebens, merke aber selber, dass ich dieses Leben nicht in mir habe. Dann ist es Zeit, zu Gott zu kommen, zu Jesus zu kommen und zu sagen, Jesus, ich brauche dieses Leben, ich will dieses Leben, ich merke, da ist was. Und ich glaube, dass du Gott bist, ich glaube, dass du mein Erlöser bist. Hol mich raus aus meiner Situation, aus meiner Leblosigkeit, aus meinem, wo ich mich verloren fühle, hol mich da raus. Vergib mir den ganzen Mist, der da ist. Ruf mich rein ins Leben. Wir werden ein Lied gemeinsam singen, als Hinführung zum Abendmahl. Und Raphael und Laurenz werden uns dabei leiten.